Bevor wir loslegen, mal eine kurze Frage. Warum sollte eigentlich jede Webseite und jeder Online-Dienst wissen, dass du gerade auf Mallorca, auf Bali, in Kanada oder wo auch immer im Urlaub bist? Denn, das wissen viele nicht, diese Webseiten sehen das, wenn du keinen VPN hast. Mit dem virtuellen Standort von unserem Podcast-Werbepartner Saily entscheidest du aber selbst, welchen Standort Webseiten und Online-Dienste von dir sehen. Das sorgt für viel mehr Privatsphäre im Netz und es ist auch sehr praktisch, wenn du zum Beispiel im Urlaub deine Lieblingsserie weitergucken willst, die im Ausland aber vielleicht nicht verfügbar ist. Und ganz wichtig, mit dem eSIM-Anbieter Saily bist du natürlich auch immer im günstigen und schnellen Internet. Hol dir also jetzt noch dein Datenpaket für über 200 Destinationen weltweit, also egal, wo du Urlaub machst. Mit dem Gutscheincode einfach aussteigen gibt's dafür immer noch 15% Rabatt auf deine Buchung. Alle Infos und den Link zu Saily wie immer in den Shownotes hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's los.
Weil man muss sich da wirklich jedes Land genau angucken. In Dänemark und Irland ist es zum Beispiel ja so, dass du dich nur registrierst und dann von der Behörde Besuch bekommst, aber halt kaum Vorgaben hast, was du wie machen musst. Genauso ist es in UK, also ist halt wegen dem Brexit für viele nicht so interessant, aber auch da, es ist zwar jetzt gerade ein bisschen verschärft worden, ganz aktuell im März, dass man sich überhaupt anmelden muss. Vorher hast du dich nicht mehr anmelden müssen fürs Homeschooling.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Spezialfolge außerhalb der Reihe, wo wir tiefer in wichtige Auswanderungsthemen eintauchen. Wenn du hier schon länger mit dabei bist, dann weißt du, wir haben in den letzten bald 6 Jahren viele dieser Episoden produziert zu Themen wie zum Beispiel Krankenversicherung im Ausland, Steuern, Auswandern als Familie mit Kindern, Geld verdienen im Ausland etc. Und all diese Spezialfolgen, die kannst du nach wie vor hören als Mitglied im Einfach-Aussteigen-Club. Dort bekommst du außerdem auch alle Infos und direkte Kontakte zu den Experten, die du hier hörst. Auch diese Episode heute ist nur für kurze Zeit frei verfügbar, aber dauerhaft abrufbar im Einfach-Aussteigen-Club. Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du übrigens meine Arbeit hier und auch das Fortbestehen meines Podcasts. Also vielen herzlichen Dank für deinen Support. Mehr zum Club gibt's wie immer über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App. Ich bin Nikolas Kreuter und heute geht es in dieser Folge um ein Thema, das sich einige Familien, die hier zuhören, gewünscht haben und worüber wir bisher eben in bald 6 Jahren noch nie gesprochen haben. Und zwar um das Thema Homeschooling. Denn nicht erst seit Corona, aber seitdem vermehrt, wandern deutsche Familien auch aus, um ihre Kinder im Ausland selbst zu unterrichten und sie eben dann nicht mehr in die Schule zu schicken. Die Frage ist nur, wie funktioniert das? In welchen Ländern ist das überhaupt legal und erlaubt? Wie sieht der Alltag beim Homeschooling aus und was sind die Schwierigkeiten eigentlich dabei? Das und viel mehr bespreche ich jetzt mit
meinem Podcast.
Und das ist heute Jennifer Kernbach. Sie studierte Grundschullehrerin, Fachbuchautorin und Erziehungs- und Familienberaterin. Was aber noch viel spannender ist, Jennifer berät nicht nur Familien in Sachen Homeschooling, sondern sie praktiziert es selbst mit ihren Kindern seit 4 Jahren. Und Jennifer lebt ganz bei mir in der Nähe, nämlich hier im Südosten Irlands. Das wird also schon mal eine sehr spannende Folge, auf die ich mich freue. Wenn du Erfahrungen hast zum Thema Homeschooling oder warum du vielleicht auch kein Fan davon bist, dann schreib das gerne hier in die Kommentare in der Spotify-App oder auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen zum Post zu dieser Folge. Würde mich sehr freuen, mehr darüber zu lesen. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jennifer.
Hallo Nikolas, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, Jennifer, wir hätten eigentlich diese Folge auch direkt Auge in Auge aufnehmen können, denn du bist, glaube ich, nur eine halbe Stunde von mir entfernt, zumindest in der Nähe der irischen Stadt Wexford zu Hause. Ich will dir jetzt deshalb auch die obligatorische Frage stellen, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Also tatsächlich ist es heute ganz schön grau. Zwischendurch habe ich aber auch ein bisschen Blau am Himmel gesehen, muss ich sagen. Und die letzten Tage war es echt schön sonnig bei uns. Aber jetzt heute ist eher wieder grau.
Ich freue mich jetzt erstmal sehr, mit dir in das Thema Homeschooling einzutauchen und mehr darüber zu erfahren. Denn es gibt in der Hörerschaft immer wieder Fragen dazu. Eben, wie funktioniert das? Was sind die Schwierigkeiten? Welche Missverständnisse gibt's? Und ich möchte, bevor wir jetzt dahin kommen, erstmal dich und deine Geschichte kennenlernen, denn ich finde es sehr spannend. Du berätst heute unter anderem Eltern in Sachen Homeschooling, aber eigentlich bist du ja selbst studierte Grundschullehrerin, hast also mal den ganz klassischen Weg eingeschlagen.
Ja.
Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie du da gestartet bist und wie deine Zeit als Grundschullehrerin war.
Ja, sehr gerne. Also ich muss sagen, dass mich das Thema Lernen einfach schon immer fasziniert hat. Ich fand es einfach total spannend, Kinder beim Lernen zu beobachten oder zu ihnen zuzugucken, sie zu begleiten und festzustellen. Also das ist so ein wunderschönes Geräusch, was Lernen macht, wenn ein Kind was Neues kann oder Neues versteht. Ja, dieser Gesichtsausdruck und oft dieses Geräusch dazu, dieses Oh oder Wow, ne? Dieses einfach diese Begeisterung, so, guck mal, was ich kann. Und es ist einfach was. Es hat mich so schon immer tief bewegt auch, wie Kinder so lernen. So vom ersten Herzschlag im Prinzip im Mutterleib kommen auf die Welt und wollen nichts anderes als lernen. Und deshalb habe ich auch Lernen studiert, weil ich dieses Lernen so faszinierend fand. Und weil ich selber auch eine sehr spannende Schulgeschichte habe. Wir haben nämlich auch sehr lange im Ausland gewohnt und ich war in super vielen verschiedenen Schulen auf 3 Kontinenten und auch im Kindergarten, zum Beispiel in Shanghai. Und da habe ich auch schon gemerkt, wie unterschiedlich also Lernen so kulturell gesehen wird. Mich hat das sehr geprägt. Ich bin erst in Deutschland in die 4. Klasse gekommen, weil ich vorher gar nicht im Inland war. Und da habe ich selber schon gemerkt, dass ich also Schule in Deutschland ziemlich blöd fand im Vergleich zu in der Sahara, wo ich vorher jahrelang auf der Schule war. Und ja, das hat mich irgendwie die ganze Zeit bewegt, so ganze Gymnasialzeit lang und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich studiere Lehramt, aber auch schon so ein bisschen mit der Überzeugung, weil ich glaube, dass es besser geht. Und dann habe ich im Studium das große Glück gehabt, auf eine Professorin zu treffen, die ja auch das absolut bestätigt hat. Also die war selber sehr kritisch dem Schulsystem gegenüber und hat immer wieder gesagt, wir wissen, dass es besser sein müsste und wir müssen was ändern, weil wir sehen doch, dass es so nicht funktioniert. Und wir haben die Studien und wir wissen auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Finnland, dass es geht, ja, dass wir diese starke Kontrolle, die wir in Deutschland über unsere Schülerinnen und Schüler haben wollen als Lehrkräfte, nicht haben müssen, weil sie wollen lernen. Wir müssen mehr Vertrauen haben, wir müssen Perspektivwechsel anstreben, mehr in die begleitende Rolle gehen, statt jeden Tag vorne zu stehen und sagen, heute lernen wir alle den Buchstaben XY, ja, weil es muss nicht sein. Und das hat mich echt bewegt. Und ich habe dann auch im Studium schon sehr viele extra Praktika gemacht an reformpädagogischen Schulen und auch an Modellschulen. Es gibt nämlich auch echt ganz tolle staatliche Modellschulen, wo wirklich interessante Konzepte getestet werden und auch sehr erfolgreich. Aber ja, ich habe schon gemerkt, so das Regelschulsystem, das ist wahrscheinlich nicht so ganz mein Fall. Ich habe dann trotzdem mein Studium natürlich erfolgreich beendet, wie sich das gehört. Und auch im Referendariat, ja, durfte ich meine Ansätze auch verwirklichen, um meine neuen Ideen, meine kreativen Ansätze, Kinder einfach mehr in die Verantwortung zu nehmen, ne? Mehr ihnen die Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu geben. Also wirklich zu sagen, sie steuern ihr Lernen und ich unterstütze sie dabei. Und da bin ich auch super mitgefahren, habe ganz tolle Rückmeldungen bekommen, habe die besten Noten da im 2. Staatsexamen bekommen. Aber als ich dann fertig war, bin ich ganz schön auf die Nase gefallen damit. Ich habe also sowohl von den Schulleitungen als auch von Schulämtern dann immer wieder die Rückmeldung gekriegt, dass das so nicht gewollt ist.
Also, dass das quasi in der Theorie alles ganz toll ist und eben wie du das da im Referendariat gemacht hast, aber man will das dann bitte nicht im Alltag haben.
Ja, irgendwie war es denen dann auch zu modern, zu ungewöhnlich. Es gab dann oft auch diesen Konflikt mit den Parallelklassen. Das war dann tatsächlich auch der Grund, also da ist einmal zu einer Situation gekommen, kann ich vielleicht mal kurz erzählen, weil es war das Ausschlaggebende, warum ich dann aufgehört habe, als Lehrerin zu arbeiten. Das war, ich hatte dann eine ganz süße erste Klasse, mit der ich einfach richtig cool arbeiten konnte und die waren Feuer und Flamme fürs Lernen und die Eltern waren glücklich, die Kinder waren happy und wir sind durch die erste Klasse super gekommen und in die zweite dann auch, aber ab zweite Klasse Halbjahr sollte es dann Noten geben und da hat unser Schulleiter gesagt, also wir schreiben in allen 3 zweiten Klassen den gleichen Test zur gleichen Zeit mit dem gleichen Bewertungsschlüssel, damit wir das schön vergleichen können. Haben wir gesagt, okay, kein Problem. Wir haben den Test dann geschrieben und ich wusste, dass meine Klasse das kann, weil wir halt vorher, ich habe jedes Kind quasi individuell gefördert. Also jeder hatte einen individuellen Lehrplan, den ich jede Woche individuell für jedes Kind erstellt habe, mit dem Kind zusammen. Und es hat einfach gut funktioniert, ne? Und dann Ja, dann kam dieses zu der Bewertung und in meiner Klasse gab es nur Einser und Zweier. In den Parallelklassen gab es von der 1 bis zur 5 alles. Und dann hat der Schulleiter mich zu sich gerufen, als ich diesen Notenspiegel eingereicht habe, und hat gesagt, nix, das können wir, das geht nicht. Es muss alle Noten geben. Er hat zu mir gesagt, sie haben ihren Job verfehlt. Ihre Aufgabe ist nicht, dass es alle Kinder können, sondern ihre Aufgabe ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und an dem Tag habe ich meinen Glauben an diesen Job verloren. Ich wusste auch nicht mehr, wie ich den Kindern wie ich die motivieren soll, gerade die, die Schwierigkeiten haben mit dem Lernen oder die einfach andere Wege gehen, die länger brauchen, die andere Herangehensweise nochmal brauchen an ein Thema, wie ich die wirklich gut begleiten soll dabei, dieses Ziel zu erreichen, wenn das einfach gar nicht gewollt ist. Und dann musste ich quasi einen anderen Bewertungsschlüssel in meiner Klasse anlegen, sodass es von der 1 bis zur 5 alles gab. Und damit es dann eben auch mit sich aus den Parallelklassen die Eltern auch nicht beschweren, warum es bei mir in der Klasse halt bessere Noten gibt und so. Und ich glaube, das war so der Tag, wo ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr vertreten. Diese Kinder, die in meiner Klasse jetzt eine 5 gekriegt haben, hätten mit dieser Leistung in der Parallelklasse eine 2 gehabt. Und das war für mich, nee, da konnte ich nicht mehr morgens aufstehen und motiviert vor der Klasse stehen. Ja, und dann habe ich mich da auch raus zurückgezogen.
Ja, du hast ja also nicht nur eben deinen Job aufgegeben, sondern soweit ich weiß, unterrichtest du ja auch eben deine Kinder selber. Ihr seid ja auch ins Ausland dann gegangen. Wir hatten im Vorgespräch noch darüber gesprochen, dass ihr 18 Monate im Wohnmobil unterwegs gewesen seid. Dann habt ihr 2 Jahre in Dänemark gelebt. Hast du also für dich damals schon entschieden, dass es auch besser ist, deine Kinder da erstmal rauszunehmen und selber zu unterrichten? Oder wie kam das dazu?
Ja, das war eigentlich ganz lustig. Bevor wir ins Wohnmobil gezogen sind, haben wir schon mal eine längere Reise gemacht. Da waren wir so 3 Monate am Stück unterwegs und wir hatten das eigentlich da ausprobieren wollen, wie das so ist, im Wohnmobil unterwegs zu sein, weil wir damals noch geplant hatten, eine einjährige Reise zu machen, um unserem Sohn noch ein Jahr Zeit zu geben, bevor er in die Schule kommt. Ich hatte schon mir alle möglichen alternativen freien Schulen angeschaut und irgendwie immer noch die Hoffnung gehabt, dass es irgendwie eine Schule gibt, wo ich sage, ja, hier kann ich mit gutem Gewissen mein Kind hinschicken. Und auf dieser Reise, aus dieser 3-monatigen Vorbereitungsreise quasi, kam er mit dem Homeschooling zu mir. Also er kam dauernd an und hat gefragt, Mama, kannst du mir zeigen, wie schreibt man das? Guck mal, ich habe das aufgeschrieben. Was heißt denn das eigentlich? Und wie schreibt man das? Und wie die Zahl und jene Zahl? Und ich habe das ausgerechnet. Und dann dachte ich, also ich hatte auch Lernmaterialien dabei, weil ich habe da so ein Faible für Lernmaterialien. Mhm. Ich bin da immer, ich gebe denen das auch einfach. Damals habe ich das ihnen schon gerne so zum Spielen gegeben, ja, weil sie da ja auch schon so viel bei lernen. Und dann haben wir einfach das so eingeführt in diesen 3 Monaten, dass wir gemeinsam Zeit mit den Lernthemen, die ihn so bewegt haben, verbracht haben. Und dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht brauchen wir gar nicht dieses Jahr, bis er reifer ist und ich die richtige Schule gefunden habe, sondern vielleicht machen wir einfach so weiter. Das war einfach, kam so zu uns, hat sich richtig angefühlt, es hat sich gut angefühlt. Ich hatte natürlich auch irgendwie so das Gefühl, das passt für uns als Familie. Und dann war klar, wir suchen jetzt nicht mehr nach einem anderen Land vielleicht, wo das Bildungssystem besser ist, sondern wir suchen jetzt eigentlich nach einem Land, das uns nicht davon abhält, das zu tun, was für uns richtig ist, nämlich es einfach zusammen zu machen und nicht in die Schule zu gehen, keine Form von Schule zu besuchen, sondern gemeinsam zu lernen. Und dann kamen ja auch nicht mehr so viele Länder fürs Auswandern in Frage.
Und das ist dann Dänemark. Also in Dänemark ist Homeschooling auch erlaubt.
Richtig. Wir sind dann ja trotzdem erstmal noch 1,5 Jahre gereist, weil es einfach schön war und weil wir als Familie das sehr genossen haben. Unsere Kinder waren ja echt auch noch klein, unsere Tochter war noch sehr klein. Und wir sind dann gemeinsam gereist und haben da auch schon unsere Lernzeit, unser Homeschooling gemacht. Und wir hatten Gott sei Dank auch die Möglichkeit, immer von unterwegs zu arbeiten, haben gesagt, wir reisen jetzt so lange, wie wir lustig sind, haben da unseren ersten Abstecher nach Irland gemacht und uns schwer verliebt, aber noch nicht gesehen, wie wir das hier realisiert kriegen. Also wir sind da echt hier nicht weitergekommen in Sachen Wohnraum finden damals schon und sind dann weitergereist und irgendwo drauf gekommen, dass es in Dänemark ähnlich gute Voraussetzungen fürs Homeschooling gibt, aber die Hauspreise einfach sehr viel niedriger sind. Und dann haben wir von Bornholm gehört und sogar noch ein ganz tolles Angebot dort bekommen, noch mal quasi einen Nebenjob dazu noch, und haben gedacht, gut, das probieren wir jetzt aus. Das war dann Mietverhältnis mit Job, und dann haben wir gesagt, komm, wir haben nichts zu verlieren. Wir schauen uns das jetzt mal an, und wenn es uns gefällt, bleiben wir. Ja, und ich muss sagen, immer wenn es uns auf Bornholm so richtig gut irgendwo gefallen hat, hat irgendeiner von uns Vieren gesagt, es ist fast so schön wie in Irland. Und da war irgendwann klar, wir müssen da nochmal weg. Wir haben einfach unseren Ort eigentlich schon gefunden gehabt und wir sind da nicht so richtig angekommen. Ich denke, das war der eine große Punkt, und das andere war die Sprache. Also Dänisch zu lernen hat uns wirklich, obwohl wir alle, glaube ich, ganz gern mit Sprachen, oder zumindest mein Sohn und ich, uns sehr, sehr leicht tun, auch Sprachen zu lernen und Spaß haben am Sprachenlernen, ist es doch für uns alle echt schwierig gewesen, mit den Dänen so in Kontakt zu kommen auch, und die so die Sozialkontakte und so weiter aufzubauen, wie im Vergleich jetzt hier zu Irland, da ist es wirklich sehr leicht. Ja. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich, wenn man auswandert. Die Sprache ist halt wichtig. Ne?
Absolut, absolut. Also auch eben Dänemark natürlich ein sehr beliebtes Auswanderungsland, aber meistens dann so in der Grenzregion zu Deutschland, wo eben noch ein paar Leute mehr Deutsch verstehen, wo es dann eben je weiter nördlicher man geht, dann wahrscheinlich schwieriger wird. Aber eben, ihr habt euren Traum erfüllt, seid jetzt in Irland, eben auch in einem Land, wo Homeschooling erlaubt ist. Ich kriege dazu auch immer mal wieder Fragen, weil wir ja eben auch in Irland leben und weil eben auch einige aus dem Grund ja auch hierhin auswandern wollen. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen der Übergang zum eben von deiner Geschichte zum Thema heute, eben Homeschooling. Vielleicht, um das mal eingangs mal zu klären, es gibt ja auch den Begriff Freilernen, den man immer wieder hört, und eben Homeschooling. Vielleicht kannst du da mal so die Definition, was ist das eigentlich genau?
Ja, also Homeschooling ist, das kennen wahrscheinlich die meisten, haben vielleicht auch Erfahrung gemacht im Lockdown damit. Ja, da geht's im Prinzip darum, dass man das, was in der Schule sonst gemacht werden würde, dann eben zu Hause macht und die Eltern in eine gewisse Rolle, also eigentlich die Rolle der Lehrkraft, schlüpfen und sagen, heute steht das auf dem Programm, wir lernen das, hier ist dein Arbeitsblatt dazu, schlag mal Buchseite 52 auf, wir machen jetzt Nummer 3. So. Das verfolgt meistens den Lehrplan, also der entweder des Landes oder es gibt ja auch internationale Curricula oder auch meinetwegen den deutschen Lehrplan könnte man auch umsetzen, wenn man das Homeschooling macht. Oder man orientiert sich an einem Arbeitsheft, wo man dann Schritt für Schritt von vorne bis hinten durchgeht und sagt, so, jetzt haben wir das erste Heft, jetzt kommt das nächste, das zweite, jetzt gehen wir in die nächste Schulstufe. Viele halten sich dann auch dran, dass sie von wirklich Montag bis Freitag, von 8 bis 13 Uhr oder wie auch immer, und dann machen sie Wochenende und dann machen sie Ferien und so weiter, wie es halt eben in der Schule auch wäre, nur eben, dass es zu Hause stattfindet. Und das ist das klassische Homeschooling, wie es auch, also viele, viele Menschen in Amerika zum Beispiel machen das. Also die Homeschooling-Community ist da sehr stark geprägt von diesen Curricula, und da gibt es auch wirklich super viel Material, wo dann genau steht, Montag erste Stunde das und dann die nächste Stunde das und so. Das geht, das kann man machen, empfehle ich nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Dann gibt es hier ganz quasi das andere Ende des Spektrums, ist dann quasi die absoluten Unschooler, die sagen, wir geben gar nichts vor, wir machen gar nichts, es gibt keine Anregung, keine Angebote, es darf alles vom Kind kommen, das Kind bestimmt, wann es was lernt und wie, aber ohne, dass wir das irgendwie formal machen. Wenn es eben rechnet, dann rechnet es halt, weil es rechnet, und muss dazu keine Aufgaben in irgendeinem Heft machen oder wird irgendwie auch nicht jetzt gesagt, zum Beispiel 1x1 könnten wir uns mal angucken oder so, irgendwie keinen Einfluss darauf nehmend sozusagen. Genau, aber ich glaube, die allermeisten Familien, die ich begleite, die ich kenne, die ich kennengelernt habe auf unseren Reisen oder auch einfach jetzt in Irland, befinden sich da irgendwo mittendrin, dazwischen, irgendwo in einem Mix aus beidem, und es bewegt sich auch, es ist nichts Stabiles. Ne? Die einen sagen, arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an dem Heft und dann ist diese Phase halt wieder vorbei, da wird's wieder, ändert sich's wieder ein bisschen, dann machen sie es freier und dann kommt wieder eine Phase, wo es irgendwie mehr Struktur braucht und ja, ich glaube, da darf jede Familie sich auch finden in dem, wie sie sich da, wie es am besten funktioniert.
Das bedeutet aber immer, dass ein Elternteil unterrichtet, also jetzt klar beim Freilernen weniger, aber es bedeutet nicht, dass ich jetzt quasi meine Kinder, also so eine Online-Schule buche und die einfach vor einen Rechner setze und da ist dann ein Lehrer, der das da macht. Ist das auch Homeschooling?
Ja, es gibt auch Online-Schulen. Es gibt immer mehr Online-Schulen tatsächlich, weil es auch viele Länder in Europa gibt, die, wo es so eine Grauzone gibt. Wenn du dann in einer Online-Schule registriert bist, fällst du da quasi aus den Regularien des Homeschoolings raus oder eben auch der Schulpflicht oder der Bildungspflicht. Und das wächst enorm. Also das machen tatsächlich auch viele Eltern, dass sie sich eine Online-Schule buchen und die Kinder dann vor dem Bildschirm ihren Unterricht haben, der dann vielleicht auch sich gar nicht großartig von dem unterscheidet, wie es in der Schule wäre oder eben auch sehr stark. Also da gibt's auch unter den Online-Schulen, glaube ich, wieder beide Spektren zwischen denen, die halt klassisch wirklich da unterrichten an einem, ja, quasi eine Tafel haben und da wirklich unterrichten und eben auch denen, die sagen, die mehr in die Lernbegleitung gehen und sagen, überleg dir ein Projekt und ich begleite dich oder du kommst jeden Monat mal hier rein und erzählst mir, wie weit du mit deinem Projekt bist und so weiter. Also da gibt's wirklich auch alle Spektren. Das müssen nicht unbedingt die Eltern übernehmen, aber die Eltern können es auch übernehmen. Es ist also absolut machbar. Ich glaube, viele haben davor Angst, weil wir es halt auch so in Deutschland kennen. Ne? Wir sind ja selber in die Schule gegangen und es war klar, wenn man 6 wird, dann kommt man in die Schule und dann sind die Eltern auch nicht mehr dessen mächtig, so das alles so gut zu erklären, wie das die Lehrkraft kann oder auch die Höheren. Ich höre immer wieder, ja, wie soll das werden, wenn es dann schwerer wird im Stoff und so weiter. Ne? Und das ist so, da haben viele Angst davor. Erinnern sich an ihre eigene Schulzeit und wissen, sie können überhaupt keine Differentialgleichung lösen, weil sie das schon längst vergessen haben, wie es geht oder auch nie richtig gelernt haben, sondern da halt irgendwie durchgerutscht sind. Aber es ist auch, die Eltern können das wunderbar begleiten.
Ja, zur Umsetzung kommen wir gleich noch, weil eben so die eine oder andere sich wahrscheinlich auch fragt, wie bringe ich das überhaupt in meinen Alltag unter? Da kommen wir dann noch zu ein paar Tipps, weil du vorhin gerade die rechtliche Grauzone noch angesprochen hast. Vielleicht das noch kurz zuerst. Also Homeschooling, weiß ich gar nicht, ist das inzwischen in Teilen Deutschlands legal oder geht das nur im Ausland?
Legal ist es in Deutschland nicht. Es gibt immer wieder Eltern, die keinen anderen Ausweg sehen, weil ihre Kinder einfach nicht in die Schule gehen wollen. Die berufen sich dann auf das Recht zur gewaltfreien Erziehung und sagen, ich müsste meinem Kind Gewalt antun, um es in die Schule zu bringen. Und das mache ich nicht. Und haben dann häufig so eine Art Aufschub oder so eine Zeit, wo sie sie gewähren lassen. Häufig schaltet sich dann aber eben auch das Jugendamt und Schulamt und so weiter ein, bis hin zum Familiengericht, weil dann eben auch schnell den Eltern unterstellt wird, dass sie nicht genug dafür tun würden oder dass etwas anderes zu Hause nicht stimmt. Oder es ist halt so ein Generalverdacht. Es ist halt in Deutschland einfach, je nach Bundesland, also steht darauf ja Bußgeld oder Gefängnisstrafe. Und da wird natürlich von Seiten der Behörden auch alles dafür getan, ja, dass dieses Recht nicht verletzt wird. Also empfehlenswert ist es auf gar keinen Fall in meinen Augen, das in Deutschland zu tun. Und ich habe tatsächlich viele Eltern in letzter Zeit, die sich an mich wenden, die da falsch beraten worden sind. Also da möchte ich nochmal ganz ausdrücklich warnen. Es ist nicht legal in Deutschland. Genau wie in Schweden, in Griechenland, in der Türkei und ein paar anderen Ländern, Nordkorea. Es gibt einige wenige Länder auf der Welt, wo es einfach sehr strikte Schulanwesenheitspflicht, also Schulgebäudeanwesenheitspflicht gibt, wo dieses Unterrichten an diesem Ort stattfinden muss und kaum ein Spielraum ist, ja, außer vielleicht für wirklich sehr schwer erkrankte Kinder.
Vielleicht kurz zu den Ländern. Also eben, wir haben bisher gesprochen über Dänemark und Irland, wo es auf jeden Fall möglich ist. Welche Länder gehören da noch auf die Liste? Und vielleicht kannst du mal kurz sagen noch, was sind die Voraussetzungen? Also gibt es da überhaupt Voraussetzungen oder ist man da quasi so ein bisschen vogelfrei und kann da machen, was man möchte oder was wären die Bedingungen?
Also das unterscheidet sich wirklich so gut wie in jedem Land voneinander. Also es gibt keine pauschalen Aussagen dazu treffen, weil man muss sich da wirklich jedes Land genau angucken. In Dänemark und Irland ist es zum Beispiel ja so, dass du dich nur registrierst und dann von der Behörde Besuch bekommst, aber halt kaum Vorgaben hast, was du wie machen musst. Genauso ist es in UK. Also ist halt wegen dem Brexit für viele nicht so interessant. Aber auch da ist es zwar jetzt gerade ein bisschen verschärft worden, ganz aktuell im März, dass man sich überhaupt anmelden muss. Vorher hast du dich nicht mal anmelden müssen fürs Homeschooling. Und da haben wir jetzt doch die meisten Freiheiten, würde ich sagen. Dann gibt es noch so Länder, da hört man mal das und mal das. Also auf dem Papier könnte man zum Beispiel in Norwegen und Finnland auch Homeschooling machen. Ich kenne aber auch einige Familien, die da weggegangen sind, weil sie gesagt haben, ja, auf dem Papier schon, aber die Behörden machen unheimlich Druck. Die stehen einfach ständig mit unangekündigten Besuchen vor der Tür und wollen sehen, ob es den Kindern gut geht, was wir machen, wie wir gerade lernen, was die Kinder letzte Woche geleistet haben. Und das ist natürlich auch nicht das Leben, was du dir wünschst, wenn du davon träumst, irgendwie den Druck rauszunehmen. Ne? Dann gibt es zum Beispiel in Tschechien ist es so, dass die Eltern dafür eine spezielle Ausbildung machen müssen. In allen anderen Ländern habe ich jetzt soweit es noch nicht gehört, dass man als Elternteil eine Qualifikation haben muss. Ich glaube, doch auf Malta oder so noch. Aber sonst ist es grundsätzlich so, dass die Eltern einfach nur quasi bereit sein müssen, das tun zu wollen und ihr Kind halt offiziell registrieren. Und dieser Registrierungsprozess ist dann auch von Land zu Land völlig unterschiedlich und zieht dann auch unterschiedliche Verpflichtungen nach sich. Also in manchen Ländern gibt es Prüfungen, manche Länder eben nicht. Und das ist halt auch ein großer Unterschied. Zum Beispiel in Italien ist es so, dass du zwar wunderbar Homeschooling machen kannst und das auch verfassungsmäßig verankert ist wie in Irland und Dänemark, aber dass die Auflage ist halt, dass du einmal im Jahr halt auf Italienisch in der Schule eine Prüfung ablegen musst und Vortrag halten über das, was du gelernt hast. Das mag jetzt für Kinder, die in Italien leben und super Italienisch können, auch überhaupt kein Problem sein, aber für deutsche Kinder, die gerade irgendwie aus dem Schulsystem kommen und auch diesen ganzen Stress davon noch am Verdauen sind, ist halt der nächste Druck, so gut Italienisch sprechen zu müssen, dass man die Prüfung machen kann. Da gibt es auch wieder eine Grauzone, da kann man mit Privatschulen zusammenarbeiten, die dann da auch andere Prüfungswege finden. Aber ja, es gibt einen Haufen Länder, wo es solche Grauzonen gibt. In Portugal, im ganzen Osten Europas, glaube ich, bis auf Ungarn, gibt es immer wieder so Länder, wo du siehst, okay, da leben Leute und machen das und die fliegen da irgendwo unterm Radar oder ja, sind irgendwie in einer Online-Schule registriert und es geht schon. Ich sag den Eltern immer, es gibt halt so drei. Für mich, in meinen Augen, gibt es halt so drei Stufen der Nervensystemregulierung. Bin ich in Deutschland schulfrei, würde ich sagen, ist es absoluter Überlebensmodus. Bin ich irgendwo in einem Land, wo ich so mich in der Grauzone bewege, ist es immer so diese Hab-Acht-Stellung. Können mich die Nachbarn anzeigen, kommt irgendwann der Brief, der mir sagt, das geht alles nicht, muss ich unterm Radar fliegen, dürfen die Leute im Dorf überhaupt wissen, dass wir Kinder haben, weil sie gar nicht gemeldet sind und solche Sachen. Und ganz ehrlich, es ist ein Riesenunterschied, ob du dann in einem Land wie jetzt in UK, Irland, Dänemark einfach weißt, du hast das System hinter dir stehen. Ja.
Also vielleicht, weil du das vorhin auch gesagt hast, eben es gibt ja Kontrollen in Anführungsstrichen oder sagen wir Besuche, die kommen dann bei euch zu Hause vorbei, jetzt hier in Irland. Das ist ja dann aber, also die gucken ja wahrscheinlich einfach nur, dass da eben Unterricht oder eben Beschulung in dem Sinne stattfindet. Aber es ist relativ frei, wie das umgesetzt wird oder was genau kontrollieren die da in Anführungsstrichen.
Genau, also die kommen mit einem relativ ausführlichen Fragebogen und gucken schon so, wie leben wir, wie geht's den Kindern. Also die wollten die Kinder auch mal sehen. Wir hatten auch irgendwie geplant, dass die Kinder dem ihm was zeigen, aber da kam es dann irgendwie gar nicht dazu, weil wir so überzogen haben, weil wir so lange gequatscht haben, dass er dann irgendwie das ganz vergessen hat.
Aber
theoretisch hatte er eigentlich vor, auch mit den Kindern ein bisschen zu quatschen. Und dann hat er mich ganz viel halt dazu gefragt, wie wir so dazu gekommen sind, warum wir das machen, wie wir es machen. Er hat dann auch vorher gesagt, er möchte alles sehen, was wir an Material einsetzen. Da habe ich ihn wirklich gefragt, wirklich alles, weil es bei uns wirklich echt viel ist. Aber er hat sich das dann alles begeistert angeguckt und ja, dann hat er so einen großen Fragenkatalog, wo er das alles schon auch durchgeht, was die Kinder so können und machen und ob sie Sozialkontakte haben. Und ich glaube, die müssen sich halt einfach absichern. Das war ja in Irland lange Zeit auch nicht so streng, aber es gibt halt dummerweise auch immer wieder Familien, die das ausnutzen. Und ich höre das ja auch immer wieder als Kritikpunkt aus Deutschland von Familien, die das sich überhaupt nicht vorstellen können. Was ist denn dann mit häuslicher Gewalt und solchen Sachen? Und ja, natürlich, die Behörden müssen schon gucken, wie es den Kindern geht. Ich finde das großartig, weil es soll nicht diese Tür öffnen für Familien, die da irgendwas zu verstecken haben. Ne? Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass jede Familie, die sich gegen die Schule entscheidet, was zu verstecken hat, sondern es gibt halt überall schwarze Schafe und die Behörden stellen so einfach sicher, wenn sie die Kinder sehen, die können das ja auch ziemlich schnell erkennen. Geht's denen gut? Haben die alles, was sie brauchen? Ja, lassen die Eltern die zu Hause, weil die hier den ganzen Tag hart arbeiten müssen oder die Klos putzen oder die irgendwo eingebunden sind? Oder sind die Eltern vielleicht viel zu beschäftigt, um irgendwie den Kindern, ne, Homeschooling zu bieten, irgendwelche Angebote zu machen irgendwie. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Es gibt ja auch einfach Eltern, die die Kinder dann theoretisch den ganzen Tag vor den Fernseher oder vors Tablet oder was auch immer setzen. Und das, da gucken die schon nach. Und ich finde das aber gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Lass uns mal, weil wir gerade super bei dem Punkt sind mit der Umsetzung. Weil, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, eben, ich meine, du bist studierte Lehrerin, also du weißt, wie man Kindern was beibringt. Wenn ich das jetzt aber nicht bin, und es werden ja die meisten Eltern nicht sein, die das dann eben auch mit ihren Kindern machen oder überlegen dann auch zu tun, wie gibt man das überhaupt an? Also wo bekommt man auch das Material her? Du hast vorhin auch gesagt, es gibt dann einige, die laden sich wahrscheinlich so einen Lehrplan runter, wie es in Deutschland oder eben in anderen Ländern den auch gibt und hangeln sich da quasi von Fach zu Fach dann durch. Aber was würdest du empfehlen jetzt eben? Wie setzt man sowas am Ende um?
Also ich finde, da muss man unterscheiden zwischen den Eltern, die ihre Kinder aus dem Schulsystem nehmen und dann beginnen und denen, die nie in die Schule gegangen sind. Die haben es leichter, weil die sind einfach in so einem natürlichen Lernprozess. Die haben ja ihre Kinder auch schon beim all den anderen Dingen begleitet, die sie so im Leben gelernt haben bisher. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz vielleicht erstmal auf die Kinder ein, die so aus der Schule kommen. Bei denen ist es so, wenn ihr anfangen wollt, Homeschooling zu machen, empfehle ich euch ganz klar, erstmal das De-Schooling zu beachten, also eine Phase, in der sich die Kinder von der bisherigen Beschulung quasi erholen. Aber auch die Eltern sollten diesen De-Schooling-Prozess durchmachen und einfach mal so über Bord werfen, was man so an Glaubenssätzen aus der Schule mitgebracht hat. Wie zum Beispiel, wie man mit Fehlern umgeht. Ja, wir kennen aus der Schule alle, Fehler sind ein Problem, das wird angestrichen, da kriegt man Punktabzug, da muss man extra üben, wenn man was falsch gemacht hat. Und dieses ganze zum Beispiel Fehlerverständnis ist was, wo ich den Eltern sage, geht, guckt euch das mal von der anderen Seite an. Fehler sind eine wundervolle Informationsquelle. Die bringen uns unglaublich weiter. Und wenn wir unsere Angst vor Fehlern verlieren und Fehler als was Produktives ansehen können, dann können wir viel mehr lernen. Das ist einfach zum Beispiel so ein Punkt. Da rate ich den Eltern dazu. Und wenn diese Phase aber vorbei ist, dann kommt das vom Kind wieder. Ja? Dass diese natürliche Neugier kommt, die wollen permanent was lernen. Und da im Optimalfall gehen die Eltern einfach auf die Interessen des Kindes ein. Ja? Also ich kann das mal an so einem Beispiel von meinem Sohn sagen, der ist seit einem, keine Ahnung, Dreivierteljahr total im Flugzeugfieber. Der beschäftigt sich permanent mit Flugzeugen. Wir müssen ständig zum Flughafen, aber wenn wir in die Nähe eines Flughafens kommen, dann müssen wir da auch anhalten. Er hat sich von seiner Oma ein Lexikon gewünscht über Flugzeuge. Das ist kein Kinderlexikon und er ist jetzt 10 und dieses Lexikon ist für Erwachsene. Und dann hat er angefangen, in diesem Lexikon zu lesen, super schwierige Texte. Also ich würde sagen Ende Mittelstufe, Anfang Oberstufe vom Niveau her. Aber der beißt sich da durch. Der will das nämlich wissen. Der will wissen, was da drin steht. Und daraus ergeben sich unfassbar viele Fragen, weil es gibt Wörter, die er nicht kennt. Das will er aber wissen. Dann müssen wir ja so rausfinden, was diese Wörter bedeuten. Ja? Oder er fängt an zu rechnen. Er sagt dann, ja, also wenn wir jetzt da den Airbus 380, der fliegt nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber 900 km/h schnell. Und dann, wenn wir aber mit dem nach New York fliegen, brauchen wir 6 Stunden. Wenn es die Concorde aber noch gäbe, die jetzt, jetzt schieß mich tot, er weiß es besser als ich, weiß ich nicht, über 2100 km/h fliegt, dann wäre es um so und so viele Stunden schneller, dann würden wir so viel Zeit, und da steckt ja alles drin. In den Interessen der Kinder steckt alles drin, was sie zum Leben brauchen. Klar, wenn sie sich aufs Abi vorbereiten oder dann auf einen anderen Abschluss in dem jeweiligen Land, gibt es bestimmt auch noch Punkte, die jetzt nicht automatisch abgedeckt sind aus ihrem Alltag, auf die man sich dann gezielt vorbereitet. Aber im Grunde müssen wir den Kindern vertrauen, dürfen wir den Kindern vertrauen und gucken, was wollen sie. Trotzdem muss ich mir die Zeit nehmen. Ne? Ich kann nicht sagen, lies halt in deinem Lexikon, dann weißt du das schon alles. Ne? Sondern ich muss mit meinem Kind da in den Dialog gehen, mich mit ihm beschäftigen und die Fragen, die er hat, klären und neues Material ran schaffen, wenn die Fragen nicht beantwortet sind, oder zusammen forschen dazu und Projekte unterstützen.
Und woher bekommst du denn dieses Material zum Beispiel? Also, weil das ist ja wahrscheinlich eben, also auch so vom Arbeitsaufwand her ja dann auch viel, oder? Du musst es ja wahrscheinlich vorbereiten und dann nachbereiten und so. Also ist ja wahrscheinlich Fulltime-Job dann.
Ja, also es ist schon Aufwand. Es ist schon Zeitaufwand. Das ist auch eins der Punkte, wo ich sage, das ist, also wenn mich Leute fragen, was ist der größte Nachteil daran, dass meine Kinder nicht in die Schule gehen, da denken sie immer an die Kinder, was die für Nachteile haben. Und ich sage immer, ich liebe es. Ich würde es immer wieder so machen, weil ich es unfassbar schön finde, aber es kostet mich schon viel Zeit. Mhm. Klar, wo kriege ich das Material her? Jetzt in dem Fall wäre es dann so, dass wir in die Bibliothek fahren, neue Flugzeugbücher besorgen, dass wir vielleicht auch im Internet gucken, was gibt's noch für Bücher dazu, oder dass wir mal zusammen im Internet nachschauen, Informationen da gewinnen und dann aber auch gleich gucken, ist es eine verlässliche Quelle, haben wir dazu noch was anderes gefunden, so ein bisschen da auch in die Medienkompetenz zu gehen. Oder so in diesem Bereich, weil unsere Tochter, die ist noch kleiner, da ist es natürlich anders. Die lernt noch sehr viel mit so wirklichen Hands-on-Materialien. Ja? Die arbeitet ganz viel mit Holzbuchstaben, Holzzahlen, die sie dann übereinander stellt, die so eine gewisse Größe haben, wo sie sieht, also der Wert wird da in der Größe angezeigt. Das heißt, die 7 ist ein Stück größer als die 6. Und dann da arbeitet sie und sagt sie dann, guck mal, wenn ich die 7 und die 7 aufeinander stelle, dann ist es genauso, als wenn ich die 10 und die 4 aufeinander stelle. Also, die hat dann solche Lernmomente einfach, ne? Und das sind solche Materialien, habe ich dann schon zur Hand, und da würde ich auch Eltern zu raten, da kann man, die kann man auch alle wirklich online bestellen. Ein paar gibt es vielleicht nur für Lehrkräfte zu bestellen, da frage ich dann auch ab und zu mal eine Freundin, aber das ist wirklich 5% von dem, was wir haben. Alles andere ist frei zugänglich für Eltern zu bestellen. Und klar, man muss immer ein bisschen gucken, was ist wirklich sinnvoll, wenn man jetzt irgendwo bei einem großen Amazon oder so bestellt, da gibt es natürlich auch viele Sachen, die wirklich nicht so gut sind, qualitativ. Aber ich finde, dass man da schon mit der Zeit einen Blick für kriegt, auch einfach dadurch, dass man sieht, wie arbeiten die Kinder damit, oder man guckt sich es halt vorher auch mal genau an und sagt, na, da weiß ich selber schon, dass es irgendwie nicht richtig ist oder so, dann setze ich es auch nicht ein. Aber ja, also ich finde, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Es gibt auch tolle, motivierende Arbeitshefte, die man halt aber auch nicht von vorne bis hinten durcharbeiten muss. Ne? Meine Kinder machen das so, die haben ihre Arbeitshefte, die liegen dann auf dem Tisch, wenn wir uns morgens zur Lernzeit treffen, und dann schlagen sie irgendwo eine Seite auf und sagen, oh, da habe ich gestern so viel gerechnet, jetzt gucke ich mal, was als nächstes kommt. Da ist es auch okay, ne? Wenn sie halt den nächsten Schritt schon gehen können, dann machen sie das. Und wenn sie merken, das kann ich noch nicht, weil mir fehlt mir noch ein Kapitel davor, dann gehen wir halt nochmal zurück. Das ist also dieser Druck, von vorne bis hinten und jede Seite und von Anfang bis Ende es durchrechnen zu müssen, das machen wir halt zum Beispiel nicht. Ne?
Hast du denn da irgendwo eine Kontrolle, also so im Hinterkopf auch, einfach wo du halt weißt, okay, also natürlich erstmal interessensgesteuert, weil dadurch lernt sich natürlich dann am leichtesten, aber so, dass du auch weißt, okay, also eben so rechnen, schreiben, lesen, also weißt du, Grundwissen, wo du einfach weißt, okay, das will ich ihn irgendwie vermitteln in den nächsten Jahren und weiß dann auch, okay, das so im Hinterkopf, das muss da noch drankommen, oder lässt du das völlig offen?
Also ich sag mal, diese grundlegenden Kompetenzen, ne, dieses Lesen, Schreiben, Rechnen, das ist klar, das sollte jedes Kind lernen. Also das ist auch Pflicht hier in Irland, ja, das ist dieses Minimum of Education, müssen wir nachweisen. Und da, wenn die hier nicht lesen, schreiben und rechnen lernen würden, dann dürften wir auch kein Homeschooling machen. Ne? Das ist schon ganz klar. Also das ist absolute Pflicht, auch in Dänemark. Und ja, in UK sind sie ja gerade erst dabei, da irgendwie so Kontrollen einzuführen. Aber es wird dann da auch Standard sein, denke ich. Das ist absolut klar. Aber die lernen das, weil die das auch wollen. Ne? Umgibt sie ja jeden Tag. Also wenn wir jetzt zusammen backen und wir überlegen uns, dass wir das Rezept verdoppeln, wäre zu viel. Also machen wir so nochmal die Hälfte der Menge dazu. Was da für Mathe drin steckt, das wollen die doch ausrechnen können. Die wollen doch jetzt wissen, wie viel Eier da in den Teig kommt. Ne? Das sind alles, es steckt alles in unserem Leben drin. Mhm. Und natürlich kann man aber auch, wenn man sich unsicher ist, zusätzlich so ein Matheheft haben, das auch so aufgebaut ist, vom Anfang bis zum, ne, zu jedem weiteren Zwischenschritt, bis man irgendwo dann sagen kann, jetzt ist so eine gewisse Grundrechenfähigkeit vorhanden und kann da reingucken und weiß dann auch, was jetzt als nächstes dran wäre und kann das mal machen in anderen Situationen dann. Man muss es ja nicht im Heft ausfüllen, wenn die Kinder das nicht wollen. Oder man macht es halt. Das ist ja auch kein Beinbruch, mal, mal was im Heft auszufüllen, ja.
Machst du das alleine oder macht dein Mann das auch?
Tatsächlich macht mein Mann das jetzt auch. Also die letzten Jahre habe ich es ganz allein gemacht. Aber wir fangen jetzt an, das endlich mal ein bisschen aufzuweichen. Weil, also zum einen ist er so eher so der Physik und Chemie und Typ, also der und das Handwerkliche ist auch eher so seins. Das heißt, wenn die Kinder kamen jetzt, wir hatten jetzt so oft Stromausfälle, das kennt ihr bestimmt auch bei euch, ne?
Wir haben Generator inzwischen.
Okay, also wir hatten jetzt unseren ersten Winter hier und wir hatten unfassbar viele Stromausfälle und tatsächlich hatten wir die letzten Wochen vor Weihnachten, rund um Weihnachten bis ins neue Jahr rum auch nur eine ganz geringe Menge an Strom. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also wir durften nicht zu viele Geräte gleichzeitig einschalten, weil es auch keine Sicherung hier gab und also wirklich verrückte Strom und das hat die Kinder total beschäftigt. Also die waren die ganze Zeit, haben die sich mit Strom beschäftigt und dann habe ich zu meinem Mann Maximilian gesagt, komm, wir müssen jetzt da mal tiefer einsteigen, weil das ist jetzt gerade total ihr Thema, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt ausrechnen, welche Geräte wir anmachen dürfen. Ich vertraue dir da immer nur, da musst du jetzt mal ran. Ne? Und tatsächlich, das hat super geklappt. Also die Kinder lieben das dann auch, mit ihm so Sachen zu machen. Natürlich ist es hier so ein bisschen, ja, da wird so mancher sagen, nach Geschlechterrollen aufgeteilt die Themen. Das ist aber bei uns halt einfach so. Ich bin da doch eher so in dem Sprachlichen und eher so in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern zu Hause. Aber es ist ja auch okay. Wir arbeiten ja eigentlich eh nicht in Fächern. Das vermischt sich bei uns ja eh alles. Und genau, also das macht er jetzt auch. Zumindest zweimal die Woche übernimmt er das. Also wir haben quasi eigentlich eine 6-Tage-Woche für die Kinder, wobei wir aber auch an 2 Tagen von Montag bis Samstag gibt es vormittags bei uns Lernzeit, aber wir sind Mittwoch und Donnerstag sind wir halt mit anderen irgendwo in Projekten und Workshops und zu anderen Homeschooling-Kindern und dadurch ist es dann auch wieder nicht so krass. Genau, also das weicht sich dann so ein bisschen auf. Aber sonntags machen wir nichts.
Ja, wir kommen jetzt noch zu 2 Punkten. Also es gibt natürlich auch Kritik von aus. Wir kommen da dann auch später noch zu den Reaktionen auch von Menschen dazu. Ein Kritikpunkt oder eine Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, ist ja immer, ja, die Kinder gehen ja auch in die Schule, um Sozialkontakte zu haben, um eben halt auch sich mit anderen zu verbinden, um sich auch das Verhalten da eben auch anzupassen oder wie auch immer. Wie findet das dann im Homeschooling statt, eben dass vor allen Dingen jetzt nicht nur beim Sozialverhalten da eine Entwicklung stattfindet, sondern dass die Kinder ja auch Anschluss bekommen an andere Kinder, die da wohnen? Also du hast da auch eben erzählt, dass es andere Gruppen gibt von Homeschoolern, wo man sich dann trifft. Ist das die Antwort oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Ja, also ich finde, zum einen müsste man trennen diese Begriffe Sozialverhalten und soziale Kontakte, weil das Sozialverhalten ist ja eigentlich das, wie wir möchten, dass man miteinander umgeht in dieser Welt. Ja, das ist ja das, was die Kinder eigentlich in erster Linie sowieso vom Elternhaus lernen. Also wenn wir gut miteinander umgehen, mein Mann und ich, wenn wir unsere Konflikte lösen, wenn wir über unsere Gefühle sprechen, wenn wir offen damit umgehen, dass es Probleme gibt, die wir lösen müssen, dass es auch mal schlechte Laune macht und dass man dann immer sagt, hey, dass man lösungsorientiert aus diesem Sumpf sich wieder rauszieht und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die lernen unsere Kinder von uns, lernen am Modell. Das ist ganz genauso, wie die von uns sprechen gelernt haben oder gesehen haben, dass wir laufen und dann auch angefangen haben zu laufen, lernen die auch das Sozialverhalten von ihren Eltern.
Aber Kinder lernen ja auch von anderen Kindern.
Richtig, genau. Und deshalb sind die sozialen Kontakte so wichtig. Und da bin ich auch absolut bei den Leuten, die Kritik äußern, wenn eine Familie sich für Homeschooling entscheidet und sich völlig isoliert irgendwo in die Wicklow Mountains zurückzieht und niemanden trifft, dann finde ich das auch kritisch. Natürlich haben Geschwisterkinder auch sich untereinander, aber es ist nochmal was anderes, als wenn da keine Einflüsse von außerhalb der Familie zugelassen sind. bin ich auch nicht für. Ja, natürlich gibt es diese Familien, aber ich weiß nicht. Also wir sind hier so viele Familien, die genau das Gegenteil leben, ja, die so offen für Vernetzung sind. Und auch jede Familie, die ich jetzt auf Instagram mich anschreibt und bei mir Rat sucht, ist immer die eine der ersten Fragen, ja, wie groß ist denn die Community, wo sind denn die sozialen Kontaktmöglichkeiten und so. Es ist jedem wichtig. Wir wissen ja alle, dass unsere Kinder Freunde brauchen und wir lassen sie ja nicht zu Hause, damit sie keine Freunde haben. Ne? Also unsere Kinder wir sind hierher gezogen an einem, ach, ich weiß es nicht mehr, was für ein Wochentag. 3 Tage später waren wir bei unserem ersten Treffen. Und meine Tochter hat gesagt, cool, jetzt habe ich schon meine erste Freundin. Ja, und es ist natürlich wichtig. Wir gehen, also es gibt hier Veranstaltungen extra für Homeschooling-Kinder. Da sind die dann unter sich. Ja, es gibt aber Teil dieser Treffen findet dann auf dem öffentlichen Spielplatz statt. Das heißt, es vermischt sich direkt auch wieder mit den Kindern, die nicht jetzt gerade in dem Moment irgendwo in der Schule sitzen, sondern eben auch, es gibt ja auch Nachmittagstreffen, wo schon die Schule zu Ende ist und so weiter. Die leben ja nicht isoliert. Ne? Das ist ein riesiges Netzwerk. Bei uns gibt es Workshops. Da gibt es, also ich frage jeden Tag, denke ich wieder, wie sollen wir das eigentlich alles schaffen, was hier angeboten wird in dieser Home-Ed-Community. Es gibt jeden Tag Einladungen zu irgendwo und irgendwas, jenem Workshop, Do-it-yourself-Workshop, Töpfer-Workshop, jetzt gab es einen Kurs für Schwimmen im offenen Meer, Segeln, es ist jeden Tag, könnten wir irgendwo sein. Wir müssen uns schon selber immer da ein bisschen zurücknehmen, weil ich sage, wir brauchen auch irgendwann mal Zeit, um noch den Rest zu machen, ne? Weil, und unsere Kinder waren direkt auf dem ersten Kindergeburtstag eingeladen, das ist sind ganz normale Sozialkontakte, nur halt, dass sie sich außerhalb der Schule treffen. Und dass sie auch mehr Zeit dann miteinander haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie oft wir in der Schule als Lehrkraft jetzt gesprochen unterbinden, dass die Kinder hier viel miteinander quatschen oder richtig so frei zusammenarbeiten in ihrem Sein, sondern halt nach Plan arbeiten müssen. Wie oft da auch eingegriffen wird von der Schule, wie oft da Dinge unterbunden werden, die eigentlich gut wären für ihre soziale Entwicklung, weil es halt einfach dieser Rahmen Schule nicht hergibt. Ich glaube, dass die Kinder, die so in die Home-Ed-Community integriert sind, wie ich sie jetzt hier erlebe, absolut keine Nachteile haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, über den man sprechen muss. Also Sozialkontakte sind wichtig, die muss man bedenken, in meinen Augen.
Der andere Punkt ist, den stellen sich nicht nur Menschen von außen, die eben auf Familien gucken, die Homeschooling machen, sondern die stellen sich auch einige Familien, die das machen wollen. Und zwar ist das der Punkt, was haben meine Kinder am Ende für einen Abschluss? Die Eltern wollen natürlich auch, dass am Ende aus den Kindern auch was wird, in Anführungsstrichen, oder wie man da eben immer zu sagt. Und wenn ich jetzt Homeschooling mache, das eben über Jahre hinweg, auch eben auch mit Teenager-Kindern, was haben die am Ende, wie können die noch eine Prüfung machen, um danach eine Ausbildung zu machen? Hat man da mit einem gewissen Grund auch eine Sorge oder findest du das unbegründet?
Also es ist natürlich auch ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Ich meine, mein Mann hat Abitur, ich habe Abitur. Für uns war irgendwie nie jetzt wichtig, dass unsere Kinder Abitur machen, aber wir kennen es ja nicht anders. War klar, wir gehen so und so lange in die Schule, dann machen wir unseren Abschluss, weil ohne Abschluss hast du schlechte Karten im Leben. Ne? Das ist ja so das, was wir auch gelernt haben. Aber ich wusste damals als Schülerin natürlich auch überhaupt nicht, wie viele Möglichkeiten es alternativ gibt. Ja? Also es ist nicht so, dass ich sage, die brauchen keinen Abschluss. Es gibt Möglichkeiten, dass sie ohne Abschluss wunderbar klarkommen. Aber es gibt auch hunderte Möglichkeiten, mehr oder weniger, wie sie ihren Abschluss machen können. Also wir können als Externe an der deutschen Schule jeden Abschluss mitschreiben oder meine Kinder können dann jeden Abschluss mitschreiben. Die können in Irland ihren Abschluss machen und theoretisch kann in jedem Land, an jeder Schule sich als Externe anmelden und da einen Abschluss machen. Und natürlich muss man sich darauf vorbereiten, aber der Lehrplan ist ja das, was wir im Leben können müssen. Und wenn man dieses Leben lebt und darauf eingeht und sich das alles, was man so im Leben erlebt, dann auch wirklich versteht und ergründet und nachvollziehen kann und da tief genug einsteigt, dann kann man diese Dinge auch. Ja, natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt mit Sicherheit ein paar Punkte in der Abiturvorbereitung, die laufen uns jetzt nicht täglich über den Weg. Na, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt sind. Ja, ich habe doch, letztens haben wir tatsächlich den Satz von Pythagoras gebraucht, als wir ein Beat.
Ich wollte dich gerade fragen, ob man sowas lernt dann im Homeschooling.
Ja, es tatsächlich letztens gebraucht, als wir was gebaut haben. Also es ist, es gibt Themen, würde ich jetzt trotzdem behaupten, die nicht vorkommen, aber dann bereiten wir die Kinder halt, wenn sie das machen wollen, wenn mein Sohn sagt, ich will Pilot werden, ich möchte unbedingt ein Abitur, weil ich möchte Pilot werden, dann wird er garantiert lernen, was er lernen muss, um das Abitur zu bestehen. Da bin ich mir ganz sicher, weil Kinder, das ist, wie die laufen gelernt haben, sind sie auch tausendmal hingefallen und wieder aufgestanden, weil sie wollten laufen lernen. Und wenn der sein Abitur will, dann wird er das schaffen und wir werden ihn dabei unterstützen. Und wenn es Dinge gibt, die mein Mann und ich nicht können, dann suchen wir uns Hilfe. Das ist so, kein Thema. Dann suchen wir uns jemanden, der sich auskennt. Und das ist ja in heutiger Zeit auch nicht mehr schwer. Ja, also wir können ja übers Internet auch Menschen finden, die sich gut mit Dingen auskennen, die besser als wir. Ja, es ist ja kein Problem.
Also man merkt auf jeden Fall, wie sehr du für dieses Thema brennst. Ich fand das auch schon am Anfang beeindruckend, wie du das erzählt hast, wie du überhaupt zu diesem Studium und zu diesem Beruf gekommen bist. Und gefühlt zieht sich das jetzt mittlerweile eben durch dein komplettes restliches Leben durch. Du hast vorhin mal deinen Instagram-Account erwähnt, den wir natürlich auch verlinken in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, wo es noch viel mehr Tipps gibt, wo man dich auch direkt kontaktieren kann, wer eben auch mit Homeschooling, mit den eigenen Kindern starten möchte, da Hilfe braucht, Fragen hat, einfach da am besten direkt dich kontaktieren. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, und zwar sind ja Eltern, die ihre Kinder selbst unterrichten, werden ja oft so ein bisschen auch als Systemaussteiger gesehen. Wie gehst du vielleicht auch oder was empfiehlst du Leuten, wie man mit negativen Reaktionen da auch aus dem Umfeld umgeht, wenn eben jetzt gerade auch Menschen, die das hier hören, überlegen und sich motiviert fühlen von dem, was du erzählt hast, aber im Hinterkopf irgendwie noch der Gedanke ist, oh Gott, was sagen bloß die anderen, wenn wir das machen?
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden, ob die anderen, die in den sozialen Medien sind, die irgendwie sich über alles und jeden und über Gott und die Welt aufregen, also auf die würde ich mal gar nichts geben, aber wichtig sind dann wahrscheinlich dann schon die Menschen, die so in so eigenen Umfeld sind, ne? Die Großeltern, die Freunde, die, weiß ich nicht, Geschwister. Also bei uns war das auch ein sehr spannender Prozess, weil als wir beschlossen haben, Deutschland dann zu verlassen, aufgrund eigentlich hauptsächlich des Schulsystems, also wir hatten vorher schon mal öfter davon geträumt, auszuwandern, aber letztendlich ausschlaggebend war dann schon, dass auch die Einschulung unseres Sohnes so näher rückte. Da war die Familie geschockt. Ja, die haben gedacht, also um Gottes Willen, wie kommen die jetzt auf die Idee? Und die machen wirklich ernst. Und das war heftig, vor allem, weil wir auch mit meiner Schwiegermutter im gleichen Haus gewohnt haben. Und für die hat sich echt auch von uns verraten gefühlt. Ne? Das war wirklich schlimm. Und auch diese Idee, unsere Kinder gehen dann nicht in die Schule. Ich meine, bei mir war es immer noch so, wird dann oft gesagt, naja, du bist ja Lehrerin, ne? Du kannst es ja. Aber ja, es ist ein Prozess. Das Umfeld muss sich an diesen Gedanken erst gewöhnen dürfen, weil die kennen es nicht. Die kennen nur diesen Weg. Gerade in Deutschland kennen wir nur diesen einen Weg. In Irland ist es ja zum Beispiel auch so, wenn ich auf dem Marktplatz mit den Kindern bin, werde ich oft gefragt, Homeschooling oder Schule? Also es ist hier eine Selbstverständlichkeit auch oder auch eine Offenheit, Toleranz gegenüber unterschiedlichen Wegen. Und in Deutschland kennen wir nur den einen. Und wenn du da abweichst von diesem Weg, dann wirst du wahrscheinlich erstmal auf Unverständnis treffen. Auch aus Angst heraus. Die Großeltern hatten natürlich auch irgendwie anfangs Angst, dass das jetzt keine gute Entscheidung für die Enkel ist. Aber wir machen das jetzt seit 4 Jahren. Tatsächlich vor kurzem haben wir unser Jubiläum gefeiert, dass wir jetzt 4 Jahre aus Deutschland, also vor 4 Jahren Deutschland verlassen haben. Und die Großeltern, wenn die jetzt auf die Enkel treffen, sagen die, wisst ihr was? Man sieht es den Kindern an, ihr habt alles richtig gemacht. Ja, man merkt es ihnen an, mit den Kindern, dass die verhalten sich so anders und so sind so mit sich selbst im Reinen. Und die Großeltern geben uns jetzt die Rückmeldung, dass man den Kindern anmerkt, wie gut es ihnen geht, wie gut ihnen dieser Weg tut und unsere Entscheidung, wie richtig unsere Entscheidung war. Und ich glaube, diese Zeit muss man der Familie auch geben, weil sie eben es nicht anders kennen und wissen und einfach nur Angst haben. Das ist ja keine böse Absicht oder so, aber steckt halt auch in ihnen drin, dass sie das nicht kennen und dann erstmal kritisch reagieren.
Also ich bin sehr gespannt auf die Kommentare zu dieser Podcast-Folge, gerne bei Spotify oder auf den Social-Media-Plattformen von Einfach Aussteigen, da auch gerne die eigenen Erfahrungen teilen, also wer das macht. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben zum ersten Mal, eben diesen Podcast gibt es seit bald 6 Jahren, zum ersten Mal über dieses Thema hier in einer Spezialfolge gesprochen. Ich fand, du hast da sehr viel Licht ins Dunkel gebracht und eben gezeigt, wie das funktionieren kann und wie es eben auch gut funktioniert für Familien, die das machen. Habe mich sehr gefreut. gefreut, dass du heute da warst und ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen.
Ich danke dir. Ja, es war wirklich schön, hier mal drüber sprechen zu können. Auch mein allererster Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Das war die Spezialfolge zum Thema Homeschooling mit Jennifer Kernbach, einer ehemaligen Grundschullehrerin, die inzwischen in Irland lebt und ihre Kinder von zu Hause unterrichtet. Mehr Spezialfolgen, in denen wir tiefer in wichtige Auswanderungsthemen eintauchen, findest du im Einfach-Aussteigen-Club. Da kannst du die alle für immer anhören. Also komm in den Club, genieß weitere Vorteile, gerade innerhalb der Club-Community. Alles dazu auch über den Link in den Shownotes hier in der Podcast. Ich bin zurück mit einer neuen regulären Auswanderungsgeschichte am kommenden Mittwoch. Ich freue mich, wenn du es auch bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.